Hallo, nein, ich bin nicht Lars Rücker, ich bin Lars Konnetka, Cheftrainer von Eintracht Braunschweig und freue mich auf das Studiogespräch beim Studio Blau-Gelb zusammen mit Lars Rücker.
So viel Lars gab es im Studio Blau-Gelb noch nie und ich freue mich sehr, dass Eintracht Braunschweigs Cheftrainer sich heute kurz vor Saisonstart in der zweiten Bundesliga die Zeit genommen hat, um mir ein paar Fragen zu beantworten. Lars, schön, dass du da bist.
Danke, Lars. Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann.
Könnte der Running Gag auf den Pressekonferenzen werden. Starten wir doch gleich rein. Ich verspüre bei den Fans von Eintracht Braunschweig wirklich eine große, große Vorfreude auf diese Saison. Auf den Kader, auf die vielen Neuzugänge, auf deine erste komplette Spielzeit als Trainer und nach dieser Vorbereitung aber trotzdem, ja, so ein, zwei Punkte, die ihnen vielleicht auf der Seele liegen. Zum einen, dass ihr jetzt in den Testspielen gegen die höherklassigen Teams nicht ganz so viel gescored habt und dass doch der ein oder andere, ja, etatmäßige Stammspieler Teile der Vorbereitung verpasst hat. Was würdest du diesen Menschen entgegnen?
Ja, entgegnen nichts, weil wir haben schon ein sehr, sehr schlaues Publikum hier in Braunschweig, ne? Nicht nur in der Journalie, sondern auch bei den Fans, die beschäftigen sich mit dem Thema und die fiebern mit der Mannschaft und natürlich wissen die auch, was da so auf dem Platz passiert und das weiß ich auch zu schätzen. Dementsprechend kann ich auch ganz gut einordnen, wie die Einschätzungen da sind und wir haben einen Bruch gemacht so nach der letzten Saison und wir haben den Klassenerhalt geschafft, das war unser Ziel. Und wollten dann neu starten und haben junge Spieler gefunden, interessante Spieler, aber auch erfahrene Spieler und haben uns so neu aufgestellt mit einem gewissen Stamm, der dabei geblieben ist, aber auch mit vielen neuen Jungs, die sich jetzt präsentieren dürfen und auch noch präsentieren müssen. Und da wird es auch im Laufe der Saison immer mal wieder Dellen geben, ne? Das ist halt so. In der Entwicklung geht es nicht die ganze Zeit stetig bergauf, sondern es gibt auch mal Rückschläge und da werden auch Jungs mal federn lassen. Die werden mal ein gutes Spiel machen, dann mal vielleicht nicht so ein gutes Spiel. Und da gilt es halt für uns auch im Umfeld, aber vor allem natürlich aus dem Verein heraus, aus dem Trainerstab, von mir heraus, bei den Jungs zu bleiben und ihnen auch immer wieder diese Chancen und Hilfen dann angedeihen zu lassen, ist das eine. Das andere ist, ja, natürlich schade, dass wir Lino jetzt noch nicht auf dem Platz sehen konnten. Da waren wir natürlich alle so ein bisschen euphorisiert von den letzten Spielen der letzten Saison und auch große Hoffnung, dass das jetzt anders läuft. Aber wir sind jetzt auch ja, smart genug, um zu wissen, was wir machen müssen, damit wir von ihm möglichst viel diese Saison bekommen. Und da braucht es einfach noch ein bisschen Zeit. Und die Situation mit Maxi Entrup war halt jetzt nicht so geplant, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir ihn diese Saison noch häufig sehen werden und auch jetzt in dieser letzten Woche und letzten Tagen vor dem ersten Saisonspiel schon noch was von ihm haben werden und mit voller Hoffnung darauf, dass er uns auch unterstützen kann am Samstag. Und dass jetzt Robin ausgefallen ist, ist natürlich richtig bitter, weil ich finde, Robin hat eine unfassbar gute Vorbereitung gespielt, war einfach ein richtig stabiler Spieler in allen Spielphasen, hat auch jetzt in der zweiten Halbzeit, als er reingekommen ist, war einfach richtig gut, so in der Dynamik, in der Energie und das wird uns fehlen, wird jetzt 10 bis 12 Wochen ausfallen und es ist bitter für uns, aber auch natürlich für Robin, das tut mir für ihn richtig leid, aber so wie ich ihn kennengelernt habe als Profi und als Mensch, gibt er Vollgas und vielleicht kommt er ja schon ein paar Tage früher wieder zurück. Ja, und zu den Spielen, wir haben bewusst am Ende der Vorbereitung starke Gegner gesucht. Ne? Wir haben Glück gehabt, dass wir auch mit Southampton, jetzt mit Real einfach tolle Gegner hatten, die uns einfach auch gefordert haben auf hohem Niveau. Das sind halt Erstligisten in ihren Ländern. Und mit guten Spielern, mit physischen Spielern, und das war uns auch wichtig, weil wir ja Jungs auch geholt haben aus Ligen, die jetzt noch nicht auf Zweitliganiveau immer gespielt haben, dass sie sich messen können, dass die relativ schnell lernen zu adaptieren, auch physisch dagegen zu halten, dass die merken, wie ruppig, wie rassig so ein Spiel sein kann. Und dass wir aber immer wieder auch ein bisschen Lehrgeld bezahlen werden müssen in der Saison, ist einfach normal, das gehört dazu. Und die Frage ist eher so, wie schnell werden wir resilient dagegen, wie schnell lernen wir daraus? Wie schnell stehen wir wieder auf und wie schnell passen wir uns da an? Und da brauchen die Jungs Unterstützung und vor allem aber Lernmomente und die probieren wir ihnen auf dem Platz zu generieren.
Die Vorbereitung ist mit diesem 0:0 gegen RAL La Louvière zu Ende gegangen. Ihr bereitet euch jetzt auf das erste Saisonspiel gegen Magdeburg vor. Wenn du so zurückblickst auf diese Wochen der Vorbereitung, welche Entwicklung macht dich denn jetzt schon stolz?
Ja, wir hatten heute eine sehr lange Videositzung auch zu diesem Spiel. Ich spreche den französischen Namen bewusst nicht aus, weil mir das Französisch hatte ich nie in der Schule. Deswegen sage ich immer Rahl, das ist einfacher für mich. Wir haben aber heute eine lange Videositzung dazu gemacht, da ging es ums Spiel mit dem Ball. Und da waren schon Auffälligkeiten darin, dass das hat mich auch geärgert, dass wir so bestimmte Dinge noch nicht so umgesetzt haben, obwohl wir die im Training immer wieder sehen. Ist uns das noch nicht gelungen, im Spiel immer wieder abzurufen, was mich aber stolz gemacht hat oder auch zuversichtlich stimmt für die ganze Zukunft, ist der Umgang mit den Themen Fehlerkorrektur und auch Fehlermanagement. Ne? Wir haben gerade schon in der ersten Minute einen mega Patzer drin, ne? Wenn Hoffi uns da nicht rettet und bei dem zweiten und der Schiri da dann die rote Karte zum Glück stecken lässt, dann sieht das Spiel ganz anders aus, was er zurecht macht, weil es ein Testspiel ist und der Trainer von denen wollte auch nicht, dass er gegen 10 spielt, weil es ja darum ging, bestimmte Dinge halt auch abzurufen und durchzuspielen. Aber was ich damit sagen will, ist, dass die Art und Weise, wie wir mit diesen Fehlern umgegangen sind, mir sehr gut gefallen hat, weil es werden immer wieder Fehler passieren und wir müssen halt aufpassen, dass uns diese Fehler nicht verunsichern und aus der Bahn werfen. Wir werden Spiele abliefern, die zu 90% richtig gut sein werden, aber dann werden auch mal 10% da sein, die nicht top laufen. Das gehört einfach dazu. Und da ist dann entscheidend, bei diesen 10% trotzdem scharf zu bleiben, resilient zu bleiben und immer wieder zum eigenen Spiel zurückzufinden. Und diese positive Art, gestern damit umzugehen, vorgestern war es ja, und diese positive Art auch von hinten nach vorne zu kommunizieren, sich aus diesem Loch immer wieder rauszuziehen und so, das hat mir schon sehr gut gefallen.
Du hast die Eintracht im Frühjahr übernommen und das war ja schon so ein sehr abgesteckter Zeitraum, ein klares Ziel, eine klare Mission, das wirkte fast schon wie ein kleines Projekt. Was hast du denn vielleicht in diesem Sommer nochmal anders gemacht oder verändert?
Ja, das kann man so nicht miteinander vergleichen, weil ich bin so ein bisschen ja als Feuerwehrmann dann gekommen, obwohl das jetzt nicht die Prognose war oder die langfristige Planung, aber tatsächlich ging es ja darum, erstmal dieses Feuer Klassenerhalt dann zu löschen oder beziehungsweise das zu schaffen. Und da haben wir ganz andere Dinge gemacht. Wir haben zwar schon versucht, an der Art und Weise zu arbeiten, wie wir Fußball präsentieren wollen, nämlich dass wir einfach auch, wie im Spiel zum Beispiel gegen Hannover, viel mehr Ballbesitzphasen haben und die auch proaktiv gestalten und das Spiel in die gegnerische Hälfte verlagern. Das ist uns immer wieder gut gelungen, aber natürlich muss man auch sagen, gegen Ende der Saison haben wir dann tatsächlich Ergebnisfußball gespielt. Ne? Das Spiel gegen Kaiserslautern zum Beispiel auf dem Betze wird jetzt so eins sein, das mir ewig in Erinnerung bleibt, weil so passiv, so lange auszuhalten in der eigenen Hälfte, ist jetzt eigentlich überhaupt nicht die Art und Weise, wie ich Fußball verstehen möchte. War aber zweckdienlich, ne? Und auch das letzte Spiel. Und auch erfolgreich, ja. Und das letzte Spiel auf Schalke auch. Ich meine, dass wir am Ende mit dem 0-1 dann da das über die Zeit bringen, das war ja schon außergewöhnlich und so soll schon der Fußball nicht aussehen, den ich gerne vertreten möchte oder den wir als Mannschaft auch präsentieren wollen. Und deswegen haben wir an völlig anderen Dingen jetzt gearbeitet, ne? Dass wir viel mehr Lösungen haben mit dem Ball, dass wir viel mutiger Fußball spielen, dass wir aber auch untereinander viel Zeit miteinander verbracht haben, viel mehr als das jetzt in der letzten Saison der Fall war. Wir haben auch viel am People-Management, an der Kaderhygiene, an der Art und Weise des Umgangs, Umgangsformen gearbeitet und das war uns jetzt ja vergönnt in dieser schönen Zeit in der Vorbereitung.
Hast du dir denn Braunschweig, die Eintracht, das Umfeld, die Fans genauso vorgestellt oder wurdest du in bestimmten Punkten auch überrascht?
Um ganz ehrlich zu sein, hatte ich so diese Vorstellungszeit gar nicht, ne, weil es alles so abrupt ging. Ich weiß so, dass ich auf dem Weg hierher war, dass ich dachte, okay, jetzt fährst du gerade in eine Stadt, da war ich tatsächlich noch nie. Und hatte dann so Gedanken, ja, wie sieht das wohl aus in der Innenstadt, was sind das für Fans, wie ist das im Stadion und was mich total überrascht und das finde ich, hat man auch an dem Fantag gesehen, der mir echt gut gefallen, sind wir ja bewusst dann auch mit den Fans zusammen in den Block reingegangen, um auch diese Symbolik der Nähe herzustellen und nicht voreinander zu stehen, sondern miteinander, weil es um dieses Miteinander geht und das hat mich hier schon überrascht und auch begeistert, so wie die Fans zu einem und hinter einem stehen. In der ganze Stadt ist halt Braunschweig, so alle sind Eintracht, so alle hängen an diesem Verein und fiebern mit dem Verein und das hat mir echt gut gefallen und gefällt mir halt immer noch nach wie vor. Das habe ich so in der Art nicht erwartet und ist schon außergewöhnlich.
Ich finde trotzdem, man merkt dir an, dass du schon ganz andere Clubs gesehen hast. Du hast das Trainerteam ein Stück weit optimiert, natürlich zusammen mit der sportlichen Führung. Du hast im Trainingslager, korrigier mich, ob es die richtige Bezeichnung ist, aber mit so einer Art Prozess-Leadership-Trainer zusammengearbeitet. Du wünschst dir, glaube ich, noch einen Koch für die Mannschaft. Verspürst du denn auch im Umfeld oder im Umgang mit den Mitarbeitern, Verantwortlichen, dass dieser Zug, den du in den Punkten reingebracht hast, gut ankommt? Oder sagen sie auch manchmal, Mensch, Lars wieder?
Ja, ich, ehrlich gesagt, ist das Feedback schon gut. Ich habe jetzt noch keinen gehört, der sich darüber beschwert hat. Wir haben auch eine Ökotrophologin, also eine Ernährungswissenschaftlerin mit an Bord. Die ist quasi jetzt der Koch oder die Köchin, weil wir uns das jetzt das anders aufgestellt haben. Mein ursprünglicher Wunsch war das mal mit dem Koch, aber wir haben es jetzt anders gehandhabt. Und Magdalena heißt sie, die ist jetzt neu mit dabei. Die macht das hervorragend. Die bereitet halt Bowls und Subs für die Jungs vor, damit sie halt ihre Nutrition halt bestmöglich aufstellen können. Das ist auch heutzutage normal. Also, dass wenn die Jungs High Performance liefern wollen, brauchen die auch halt drumherum High Performance. Was mir ganz wichtig war, war die medizinische Abteilung. Wir haben jetzt 3 Physiotherapeuten, früher hatten wir nur 2. Das ist auch deswegen wichtig, weil wir viele Rekonvaleszenten haben, also Jungs, die halt dann gepflegt werden müssen, während die anderen trainieren. Und das können wir jetzt bewerkstelligen. Wir haben jetzt 2 Athletiktrainer, die auf dem Platz richtig arbeiten können. Das ist auch super wichtig, weil dann kann der eine zum Beispiel mit Lino arbeiten, während der andere mit der Mannschaft arbeitet. Und das war auch an der Zeit, dass wir uns da einfach up-to-date verhalten. So, ne? Wir müssen einfach auf das Niveau kommen, auf dem auch andere Clubs sind, weil sonst kriegen wir Jungs auch nicht. Ne? Weil die kennen das aus ihren Clubs, die sind das gewohnt und die fragen auch danach. Und das ihnen zu bieten, war mir oder uns halt wichtig. Das haben wir auch von Anfang an so kommuniziert, dass wir da hingehen wollen. Und deswegen bin ich auch mega glücklich, dass das so geklappt hat. Und ich hoffe, alle anderen auch. Das würde mich sonst wundern.
Einer, der sehr früh in diesem Bereich gut unterwegs war, war ja Bernhard Peters. Mit dem habe ich damals gesprochen, als du hier unterschrieben hast. Da saßen wir ja erstmal hier im Büro und haben uns gedacht, ah, kein Alois Schwarz, kein Markus Kautschinski, kein sonst wer, der bei vielen Vereinen immer wieder gehandelt wird, sondern Lars Kornetka. Und der hat mir am Telefon erzählt, da kam ein junger Knabe mit toller Ausstrahlung ins Hoffenheimer Trainingszentrum oder hat außerdem gesagt, dass du für tolle emotionale Beziehungen zu Menschen stehst und dieses besondere Charisma hast. War das denn schon wirklich damals so, als du ins Hoffenheimer Trainingszentrum reingelaufen bist?
Boah, das, wenn Bernhard das sagt, wird das stimmen. Bernhard hat eigentlich immer recht. Er war im Ernst, ich war damals ja Rookie, also es gab ja meinen Job damals noch nicht, den haben wir quasi in Hoffenheim erfunden. Und ich kam vom Fernsehen, war fußballaffin, habe selber Fußball gespielt, aber habe meine Zukunft nicht im Profifußball gesehen, weil mir da irgendwie die Connection fehlte, die Vitamin-B-Beziehung. Und dann habe ich das irgendwie so ein bisschen blauäugig auch angenommen und dachte, okay, das ist eine Chance. Es hört sich gut an und es fühlt sich gut an und wir probieren das aus. Was mir vielleicht zu eigen ist, ist, dass ich immer so an das Gute in den Menschen glaube und immer glaube, dass jeder so das Beste aus sich herausholen will und machen will und dass auch das, was man den Menschen entgegenbringt, meistens wieder zurückkommt in der Regel. Und wenn man das so hinbekommt und eine schöne Atmosphäre hat, und das liegt mir jetzt auch gerade in unserem Trainerstab am Herzen, dass wir Jungs und Mädels finden, die gut zu uns passen, die sich mögen, die gerne zur Arbeit kommen, die diese extra Meile gehen, weil es einfach Spaß macht, zusammen zu arbeiten. Das ist halt Pflicht. Ja. Diesen Beruf kann man nicht machen, wenn man das nicht liebt. Dafür ist es zu aufwendig, dafür ist es zu zeitverschlingt und auch zu Privatleben verschlingt. Und das muss man einfach lieben. Und man muss sich untereinander auch in gewisser Weise lieben. So. Und dieser Begriff so der Familie und Freunde, das kommt ja nicht von ungefähr. Immer wenn man das schafft, das herzustellen, dann entwickelt man so eine geile Power. Und daran glaube ich einfach, diese Power zu entwickeln, diese Zuneigung zu haben, sich gegenseitig zu unterstützen, auch wenn es mal nicht läuft. Und das haben dann die Jungs, glaube ich, auch, wenn die das so bei uns spüren, wenn man das bei mir spürt, bei meinem Umfeld. Und dann, glaube ich, kommt das auch wieder zurück. Und so, das ist mein Credo. Und dafür stehen ja auch so Menschen wie Bernhard Peters, die das bei der Nationalmannschaft beim Hockey geschafft haben, ohne Grund sind die nicht Weltmeister geworden. Ne? Und so habe ich viele andere Begegnungen in meinem Leben gehabt, die mir das auch vorgemacht haben, dass das halt eine ganz, ganz wichtige Charismatik ist, die man halt braucht, um da durchzukommen.
Ich finde ja, in den bisherigen Monaten der Zusammenarbeit bist du oft eigentlich ruhig, gar nicht so laut wie manch anderer Trainer und trotzdem aber sehr präsent und man hört dir auch gerne zu. Hast du dir das so über die Jahre erarbeitet? Gibt es da auch Menschen aus dem Profifußball, bei denen du dir gewisse Sachen kommunikativ abgeschaut hast?
Ja, zum einen habe ich natürlich viele Redner erlebt, ne? Bei meiner Zeit beim Fernsehen, aber natürlich auch gerade dann im Fußball habe ich mit tollen Trainern zusammenarbeiten dürfen, auch mit tollen Menschen. Und da schaut man sich ohne Frage was ab, auch was die Rhetorik angeht. Dann ist natürlich auch vieles so Learning by Doing. Je öfter man vor einer Gruppe steht, desto vielfältiger wird vielleicht auch das Repertoire an rhetorischen Mitteln, das man zur Verfügung hat. Und dann habe ich aber auch viele sehr, sehr schlaue Leute aus diesem Kommunikationsbereich kennengelernt. Also Marc Gasser zum Beispiel ist einer Kommunikationswissenschaftler, der auch bei uns mit der österreichischen Nationalmannschaft gearbeitet hat. Michael Schneider ist jetzt der systemische Coach, den du gerade eben angesprochen hast, den wir im Trainingslager mit dabei hatten, die ich auch privat dann anzapfen darf. Habe aber auch immer Berührungen gehabt mit alten Kollegen vom Fernsehen und meine Frau zuletzt auch, die immer wieder sagt, ey, du redest zu schnell oder du redest zu langsam, du redest zu leise, du redest zu laut, die da auch immer echt gut im Coaching ist und trotzdem verfällt man natürlich automatisch immer wieder in Muster und wenn man sich dann später sprechen hört, dann denkt man manchmal, hätte ich vielleicht denn doch das gesagt oder vielleicht hätte ich da ein bisschen leiser sprechen können, schneller sprechen können, langsamer, aber alles in allem lebt halt der Sport und die Art und Weise von der Authentizität, also wie authentisch kannst du halt mit den Dingen, die du halt vermitteln willst, auch an die Menschen herantreten und das versuche ich immer so bei mir zu sein und auch den Jungs das Gefühl zu geben, dass ich das, was ich jetzt gerade erzähle, ernst meine und wenn ich das nicht fühle, dann kann ich jetzt auch nicht den harten Hund raushängen lassen. Manchmal mache ich das und manchmal muss ich das auch, dann muss ich es aber auch fühlen, weil sonst ist es nicht authentisch und ich glaube, dann würde man mir das auch nicht abkaufen.
Du hast mit absoluten Top-Trainern zusammengearbeitet. Ralf Rangnick, darüber haben wir schon mal gesprochen. Das ist über die Jahre eine sehr enge Beziehung geworden. Aber welcher andere Trainer hat dich denn in deiner Videorolle damals noch so am nächsten rangelassen und am meisten, ich sag mal, von der Schatzkiste profitieren lassen?
Ja, ich habe mit Ralf halt sehr lange gearbeitet. Ne? Jetzt in Summe, also die 20 Jahre im Profifußball war über die Hälfte der Zeit wohl mit Ralf zusammen. Deswegen habe ich natürlich viel von ihm, mit ihm und durch ihn gelernt. Aber ich habe auch in der Zeit bei Leverkusen mit Roger oder nachher bei Eindhoven mit Roger sehr eng zusammenarbeiten können, weil er einfach sehr viel Wert auch auf das Thema Videoanalyse gelegt hat. Also da war ich dann auch dadurch sehr nah dran und sehr viel auch mit auf dem Platz und konnte das halt verstehen und bin eigentlich da ja auch dann zum ersten so Co-Trainer-Analyse geworden. Das gab es ja vorher auch noch nicht, dass es eine Co-Trainer-Analyse gab. Und das habe ich dann auch ihm zu verdanken, dass er da diese Chance gesehen hat und die mir auch dann geboten hat. Und mit ihm habe ich auch sehr viel gelernt. Ich habe aber auch von Trainern wie Huub Stevens total viel mitgenommen. Wir hatten zwar nur ein Jahr im Sommer miteinander, aber die Art und Weise, wie Huub so mit den Spielern und mit den Medien gespielt hat so und so eine Rolle von sich aufgebaut hat, die ja manchmal eigentlich so ja gar nicht war. Also ja, der ist dann manchmal aus einer PK gekommen, hat dann gelacht, obwohl er in der PK, er hat da rumgeblökt und war richtig hart und dann ist er raus und hat gelacht, weil er einfach Dinge und Botschaften positionieren wollte, die ihm halt wichtig waren und wie er das so hinbekommen hat, das war schon beeindruckend so, ne? Und der war einfach ein richtig erfolgreicher und richtig toller Trainer, ne? Und hat aber einen ganz anderen Ansatz zum Beispiel gehabt als jetzt Guardiola, den ich dann kennengelernt habe. Das kann man dann nicht miteinander vergleichen, aber ich habe so von vielen was mitgenommen und natürlich muss ich auch sagen, habe ich auch ein paar erlebt, bei denen ich mir klar war, okay, das möchte ich nicht sein. So, das gehört natürlich auch dazu.
Wie reifte denn bei dir der Wunsch, dass du vom Assistenten zum Chef werden wolltest und stimmt es, dass die Eintracht auch schon im vergangenen Sommer mal so ein loses Gespräch mit dir gesucht hat?
Ja, das stimmt. Also ich habe mit Benny schon mal Kontakt gehabt im Sommer, aber da war das noch überhaupt nicht abzusehen. Da ging es einfach nur, wie es schon mal ist, um Kennenlernen. Also die meisten Sportdirektoren, Geschäftsführer machen das auch. Das ist auch okay, dass man sich halt ja schon mal so schlau macht, was gibt's so, ne? Gibt es da auch Tendenzen? Für mich ist es ein Prozess gewesen der Reife. Ich hätte damals, 2007, glaube ich, habe ich angefangen in Hoffenheim, niemals gedacht, dass ich mal Cheftrainer werde. Damals war gar nicht klar, wie lange mache ich das jetzt als Videoanalyst, weil nicht klar war, setzt sich dieser Beruf jetzt überhaupt durch oder schmeißen die mich hier nach 3 Monaten wieder raus. Und dann war irgendwann für mich klar, ich bin eigentlich kein Videoanalyst mehr, ich bin eigentlich Spielanalyst oder eigentlich müsste ich viel mehr mit auf dem Platz sein, weil in diesem Kämmerlein zu sitzen und das Training halt nur auf dem Video zu sehen, gibt mir nicht so viele Informationen, wie die ich bräuchte, wenn ich auf dem Platz bin. Und so kam dann der Wunsch, okay, ich muss mehr in dieses Thema Co-Trainer rein und bin dann ja auch dann Co-Trainer geworden. Und als ich dann irgendwann als Co-Trainer viel unterwegs war und viele Trainer kennengelernt habe, aber auch Systeme und das Handwerkszeug so erlernt habe, war dann der Punkt, als ich dann spätestens bei der österreichischen Nationalmannschaft war und wir eine besondere Rollenverteilung hatten, nämlich dass Ralf mir total viel überlassen hat und gegeben hat, gesagt hat, hey, der Trainerstab war ja zum großen Teil von mir ausgesucht, weil ich die Jungs halt vorher interviewt hatte und die Spielidee konnte ich halt komplett im Training umarbeiten und das Training planen mit meinen Kollegen und da hat er mir total viel das überlassen, das Feld überlassen und auch dann die Ansprachen teilweise zu machen auf dem Platz, in den Analyse-Geschichten und auch im Wechselspiel habe ich so gemerkt, auch was so das People-Management angeht, dass ich total viel von dem eigentlich kann, was man da braucht. Und dann war für mich klar, okay, der nächste Schritt muss dann irgendwann mal sein, dass du dein eigenes Ding machst, weil sonst wirst du dich ja immer fragen, hättest du das geschafft? Und dann wusste ich dann irgendwann auch, als ich dann die Ausbildung hatte, okay, jetzt ist es an der Zeit, das mal selbst zu machen.
Das heißt, deine erste richtige Mannschaft war so gesehen dieser Hoffenheimer Zweitligakader, der da richtig losgefiedelt hat mit Demba Ba, ja. Carlos Eduardo, Vedat Ibisevic, ja. Obasi, Compare.
Wow.
Also ein paar kriege ich noch zusammen. Geißle.
Geißle, Weiß.
Weiß, genau. Ramazan Özcan im Tor müsste noch gewesen sein.
Ja, und Daniel Haas nachher, die haben sich dann so abgewechselt. Ja. Scholt Löw, toller Trainer geworden. Per Linsson. Ja. Jochen Seitz.
Oha. Ja. Das ist Panini-Album noch ein paar Jahre zurück. Ja,
das war ja tolle. Django. Janka, der
ist bei, ja.
Bei Augsburg. Ist er doch Sportdirektor, Kaderplaner.
Also da haben es auch einige in Richtung Profifußball auf der Trainerebene geschafft. Ich habe mal vor dieser Sendung hier auf dein Transfermarktprofil geschaut. Natürlich nochmal, um ein bisschen die Vita zu checken. Aber ich habe auch gesehen, dass da nicht nur eine Flagge im Profil steht, sondern die deutsche und die polnische. Welche Geschichte gibt es denn dazu?
Es liegt darin, dass Transfermarkt halt open ist. Da kann ja jeder, glaube ich, Sachen beantragen. Und irgendwann hat jemand mal mein Profil erstellt und hat dann wahrscheinlich meinen Namen als polnisch interpretiert. Was gut sein kann, ich kann es nicht nachvollziehen. Also wir haben soweit ich weiß, keine polnischen Vorfahren oder vielleicht dann irgendwann schon, aber keine, die ich kenne.
Okay.
Und ich bin auch, habe keine doppelte Staatsbürgerschaft. Also ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe es auch noch nicht wegbekommen. Es ist auch nicht schlimm, also mir macht nichts aus. Aber es hat eigentlich keine.
Also haben wir hier den großen, einen großen Irrtum über dich aufgedeckt. Ich kann auch nur mit einer schlesischen Oma dienen, aber weiter zu dir. Du hast ihn schon so ein bisschen angerissen, den Fußballer Lars Konnetka. Und ich würde gerne mal wissen, was für ein Spieler warst du eigentlich und in welchen Ligen hast du dich rumgetrieben? Meine Vermutung ist ja, du warst schon ein talentierter Zehner, der sich im Studium was dazu verdienen konnte.
Nee, war ich gar nicht. Ich war sehr fleißig. Ich war Zehner in den untersten Klassen und dann, je höher ich gekommen bin, desto weiter hinten musste ich spielen. Und war aber als Spieler, glaube ich, immer sehr mitdenkend. Und ich habe das zum Beispiel in der Vorbereitung gehasst, wenn wir ohne Ball Sachen machen mussten. Und dann konnte ich auch echt unangenehm werden und auch mal beleidigend den Trainer gegenüber, wenn ich nur Runden laufen musste oder es in den Wald ging. Und so verstehe ich auch heute so mein Trainerdasein, dass der Ball halt dazugehört. Probieren auch schon in meinem Aufwärmen den Ball mit einzuarbeiten, weil ich das als Spieler halt selber nicht mochte. Und ich war in den unteren Amateurbereichen unterwegs, habe dann Sport studiert, bin dann ein bisschen höher gekommen, habe das höchste Niveau dann in Heidelberg gespielt, das war Landesliga mit Aufstieg in die Verbandsliga. Und aber das war auch dann schon mein sportlicher Zenit, wenn ich ehrlich bin. Ich war zwar immer fleißig, aber habe halt nie dieses Privileg gehabt, so von Top-Trainern trainiert worden zu sein. Die waren immer sehr herzlich, also ich habe sehr viel Herzlichkeit mitbekommen und auch sehr viele offene Gespräche mit denen führen können, weil ich selbst mich immer damit beschäftigt habe, ey, können wir nicht das machen oder warum machen wir nicht das? Und da bin ich immer auf offene Ohren gestoßen, aber so die guten Trainer kamen dann erst, als ich dann in Köln Sport studiert habe, hatte ich einen guten Trainer mit Uwe Kühn, der früher auch bei Gladbach gespielt hat im Nachwuchs. Und dann mit Norbert Muris damals in Heidelberg, es waren tolle Jungs, tolle Trainer, die auch mal selber höher Fußball gespielt haben, aber mein Heimatverein, das waren einfach richtig nette Menschen, die das auch so Learning by Doing hatten. So. Was ich zum Beispiel nie verstanden habe im Dorf, da schlägt immer noch der Torwart, wenn ich manchmal beim Heimatverein zuschaue, da schlägt der Torwart immer noch den Abschlag. Nicht den Abschlag, weil er kommt nicht so weit. Der Torwart kommt nicht bis zur Mittellinie. Das heißt, der Innenverteidiger läuft nach hinten und schlägt den langen Ball nach vorne, aber dadurch gibt es ja keinen Abseits mehr. Das heißt, meistens kommt der Ball zurück und du hast wieder die nächste Abstoßsituation. Ist aber immer noch so.
Wird sich nochmal am Pfosten kurz ausgeklopft, genau, mit den Eisenstollen.
Ja. Haut man nochmal kurz
dann ab dafür. Ja. Es ist dann ja aber glücklicherweise für die Eintracht doch die Trainerkarriere geworden und stand jetzt ja auch, glaube ich, erfolgreich und in deinem Sinne. Auffällig ist aber, du bist jetzt keiner, der hier den Reusch-Trainingsanzug anzieht oder in Vereinsklamotten an der Seitenlinie rumsteht. Und ich glaube, das wärst auch nicht so richtig du. Aber woher kommt denn vielleicht auch dieser Hang, dann cooles Outfit auf die Tatanbahn zu bringen?
Ob das cool ist, weiß ich nicht. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Es gibt halt ganz ehrlich zwei Gründe, warum ich ungern den Trainingsanzug anziehe. Zum einen laufen wir den ganzen Tag in dem Ding rum, wenn wir da sind. Und so schön finde ich die dann auch in der Regel nicht. Dann bin ich auch kein Fan davon, ich selber nicht das Fanshop-Cap anzuziehen, so es bin ich halt irgendwie nicht. Und auf der anderen Seite finde ich auch die Symbolik einfach okay, sich von den anderen abzuheben und zu sagen, okay, das bin jetzt ich, der hier vorne steht, und das möchte ich auch durch mein Auftreten einfach signalisieren, so das bin jetzt ich und darin fühle ich mich jetzt wohl, weil die Rolle, die ich jetzt hier inne habe, in der muss ich mich halt auch komfortabel und wohlfühlen. Und so möchte ich mich dann auch in dem Moment kleiden, und ich ziehe dann, mache mir auch nicht so lange Gedanken, sondern ich ziehe dann halt das an, worauf ich dann gerade Bock habe, worauf ich denke, so, ey, darin fühle ich mich jetzt gerade wohl und souverän, und so möchte ich auch dann mit der Mannschaft in dieses Gefecht gehen.
Gibt es da auch manchmal kleine Tipps von der Frau? Oder ziehst du das ganz alleine durch?
Nee, das ist wichtig, weil ich bin bei bestimmten Farben so farbenschwach. Ich kann die manchmal nicht so gut unterscheiden. Und dann gibt es ja auch schon mal so Kombinationen, die nicht passen. Also muss ich sie da schon fragen, ob das geht. Und das macht sie dann auch immer. Ich setze mich aber auch dann manchmal durch, wenn ich sage, ich mache es jetzt trotzdem, mir egal.
Ja, aber man muss ja schon sagen, wenn man dich mit anderen Trainerkollegen vergleicht, dann bist du schon so einer der freshesten 48-Jährigen. Ist das richtige Alter, oder? Ja, okay, weil ich habe nämlich auch schon mal einen Text geschrieben, und da habe ich Benny, glaube ich, da war er noch 37 und ich habe schon 38 geschrieben. Da habe ich Minuten später mit einem Smiley, aber eine Nachricht bekommen, dass ich das doch bitte noch mal verändern soll.
Ja, wir haben ja dasselbe Outfit heute an. Das
ja,
sieht aber so aus, als wären wir beide zusammen shoppen gewesen eigentlich.
Nicht abgesprochen. Ich kam auf den Parkplatz und dachte so, ob das nicht mal ein paar lustige Kommentare nachher bei YouTube gibt. Aber lass uns mal wieder zum Sportlichen kommen. Es geht los. Wir wollen eurer PK am Donnerstag nicht zu viel vorwegnehmen. Trotzdem vielleicht die Frage, was erwartest du denn von dieser ja wirklich tollen, spannenden zweiten Liga mit vielen interessanten Vereinen?
Ja, wir wollen ja auf uns gucken. Ne? Ich habe das ist eine schöne Anekdote, wenn man mit den Fans redet, so wie heute, die echt zahlreich erscheinen, was auch echt schön ist, wenn das öffentliche Training da ist, dann hört man total auf den selben Satz, nämlich, dass sie sagen, hey Trainer, wenn ich mir was wünschen darf, dann eine echt ruhige, entspannte Saison. Und ich sag dann immer, nee, das kann ich nicht teilen. Also ich wünsche mir das nicht. Ich wünsche mir eine wilde, eine rassige, eine geile Saison. Ich will, dass die Menschen bei uns ins Stadion kommen, weil halt was passiert. Ich möchte, dass wir bei Auswärtsspielen zahlreich unterstützt werden, weil die wissen, dass wir mutig spielen, dass wir vorspielen, dass wir einen geilen Fußball zeigen und auch was riskieren und aufs Ganze gehen. So, das wünsche ich mir. Natürlich wünsche ich mir auch, dass die erfolgreich ist und dass wir möglichst schnell viele Punkte sammeln. Aber vor allem muss halt der Weg auch das Ziel sein. Ne? Wir haben eine junge Mannschaft zusammengebaut mit sehr, sehr vielen interessanten Charakteren und zum Glück auch vielen Jungs, die geblieben sind, und das verspricht einfach für die Zukunft eine tolle Spielphilosophie, das verspricht einen geilen Fußball, und daran müssen wir jetzt jeden Tag arbeiten und uns entwickeln, und da wird jedes Spiel zählen. Wir werden uns von jedem Spiel weiterentwickeln und auch, wie ich schon am Anfang gesagt habe, mal einen Rückschlag erfahren. Und wir werden auch mal eine Situation haben, wo wir denken, fuck, ey, wie kommen wir jetzt da wieder raus? Und da brauchen wir uns dann untereinander. Da müssen wir uns gegenseitig helfen. So ist das in der Saison. Und dann haben wir vielleicht auch mal eine Chance, in den Flow zu kommen. Aber das kann jetzt keiner absehen. Aber Fakt ist, dass wir diese Art von Fußball an den Tag legen müssen, um da zu bestehen, weil wenn du dir die Mannschaften alle anguckst, die haben alle nachgelegt, die haben sich auch alle gut aufgestellt, da kommen von oben welche runter, die richtig gut bestückt sind, also das wird jetzt nicht einfacher als letztes Jahr, eher gleich wäre, wenn nicht sogar schwerer, und deswegen müssen wir da auch gewappnet sein, und darauf bereiten wir uns gerade vor, und ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass wir eine gute Rolle spielen, mit diversen Erfolgserlebnissen und auch mal wieder Rückschlägen, das kann jetzt keiner absehen, aber die Entwicklung ist entscheidend, ne? Dass wir immer wieder uns auch wieder berappeln und den Jungs jeden Tag was mitgeben, damit jeder Einzelne von Tag zu Tag besser wird und wir dadurch einfach als Gruppe.
Du hast mir jetzt meine letzten zwei Fragen sogar schon vorweggenommen.
Tut mir leid.
Das macht gar nichts. Es ist Tradition bei uns im Studio Blau-Gelb, dass wir am Ende der Folge das Ergebnis tippen. Möchtest du da mitmachen oder soll ich einfach vorlegen?
Ja, das mache ich nie.
Okay, dann sage ich trotzdem, ihr gewinnt 2-1 in Magdeburg. Erfolgreicher Saisonstart und der Torknoten platzt. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen Dank, Lars, dass du hier warst, so kurz vor Ligastart, dich ins Studio Blau-Gelb getraut hast, und ich wünsche euch viel Erfolg in der Saison.
Vielen Dank. Von Trauen kann man nicht reden, weil es war echt super angenehm. Vielen Dank. Auch danke für eure Unterstützung, und freue mich auch auf die Saison.